Ja, hallo Frau Hahnberg, schön, dass wir uns jetzt hier zum Gespräch treffen können. Und schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind.
Ja, ich danke Ihnen dafür und auch Ihr Interesse an meinem Gebiet.
Ja, es ist ja auch ein sehr spannendes Gebiet. Aufgrund Ihrer Ausarbeitung, Ihrer schriftlichen Ausarbeitung, ergeben sich für einen Wissenschaftler ja auch Fragen. Und diese sollten jetzt hier vielleicht in diesem Interview geklärt werden.
Okay, also ich bin dabei.
Ja, vielleicht steigen wir erstmal kurz ein. Grundsätzlich beschäftigen Sie sich ja mit der Psychogenetik seit über 20 Jahren, führen Sie eine Praxis. Und hier haben Sie seit in den vielen Jahren, in denen Sie arbeiten, ja 600 Klienten helfen können. Und jetzt würde ich gerne kurz einsteigen, was Sie da machen. Was machen Sie genau mit den, was haben Sie mit den 600 Klienten gemacht?
Also ich habe daran gearbeitet, dass sich das Leben für die Klienten verbessert. Und ich habe mit der tieferen Betrachtung der Psychogenetik einen Ansatz entwickelt, der die Möglichkeit eröffnet, die vererbten Emotionen und die vererbten mentalen Strukturen des Klienten herauszuanalysieren. Das bedeutet, wir haben nicht nur unseren Körper, der erben wir halt die Augenfarbe von Großvater und können das nachvollziehen oder Erbkrankheiten oder Talente und Fähigkeiten oder das Bindegewebe oder den Hauttyp. Also der Emotionalkörper und der Mentalkörper sind die zusätzlichen Körper. Das sind feinstoffliche Körper, die man so gar nicht wirklich ernsthaft in Betracht zieht, die aber aus meiner Sicht elementar zum Menschenbild gehören.
Ja, und hier würde der Wissenschaftler jetzt gerne mal einhaken. Und zwar ist es ja so, dass wir in der Forschung ja davon ausgehen, beziehungsweise die Medizin davon ausgeht, dass die Psyche und auch die Gedanken vom Gehirn produziert werden oder beziehungsweise dass die Psyche im Gehirn lokalisiert wird und man deshalb ja auch die Gehirnforschung so vorantreibt, auch die Neuropsychologie. Sie gehen ja jetzt von einem ganz anderen Menschenbild aus und erklären hier die Feinstofflichkeit. Haben Sie vielleicht, könnten Sie vielleicht erklären, was Feinstofflichkeit bedeutet?
Also, wenn Sie Ihre Hände sehen, ist das grobstofflich. Wenn Sie wissen, dass Sie denken, ist das feinstofflich. Wenn Sie wissen, was Sie fühlen, ist das feinstofflich. Und Sie würden ja in keinem Fall verleugnen, dass Sie Gefühle haben und dass Sie Gedanken haben. Und ich kann Ihre Gedanken nicht lesen und ich kann auch nicht Ihre Gefühle empfinden, weil jeder Mensch denkt anders und jeder Mensch fühlt anders. Aber gerade deshalb, weil jeder Mensch anders denkt und anders fühlt und eben auch mental und emotional anders geprägt ist, entwickelt jeder Mensch ein eigenes Spektrum von Emotionen und Gedanken, die seinen Emotionalkörper und Mentalkörper ausmachen. Und dazu kommt aber, dass wir mit der Zeugung das Erbe der anderen Vorfahren mit ihren Gefühlen und Gedanken als Information mit auf den Weg ins Leben bekommen. Und die Feinstofflichkeit dieser Tatsache, dass wir Gefühle haben und Gedanken haben, also das ist ja nicht sichtbar, was von uns da ausgeht, also zumindest nicht in der Regel, bedeutet, es ist real, dass es eine Feinstofflichkeit in uns gibt, die wir durch das Anerkennen von Gefühlen und Gedanken anerkennen können. Eigentlich ist es doch ganz logisch, dass wir einen weiteren feinstofflichen Körper haben, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind, genauso wie mit unserem leiblichen Körper, nämlich mit unserer Gedankenwelt und mit in unserer Emotionswelt. Also warum findet das keine Berücksichtigung, wenn doch Gefühle und Gedanken absolut und gleichermaßen relevant sind in unserem Leben wie unser Körper?
Ja, also ich glaube, es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, da man ja gar keine Instrumente hat, das zu ermessen, also ein Mental- oder ein Emotionalkörper. Deswegen ist es wahrscheinlich auch naheliegend zu sagen, es findet alles im Gehirn statt.
Genau, es findet alles im Gehirn statt, im Sinne der Messbarkeit mit Geräten. Ja? Aber genügt uns das in der modernen Welt? Oder steht vielleicht ein Sprung der Menschheit bevor, zu sagen, nee, wir brauchen neue Informationen, wir brauchen neue Ebenen, wir wollen neue Dimensionen entdecken. Die Dimension Gehirn ist ja begrenzt, aber die Dimension der Feinstofflichkeit ist unbegrenzt, so wie die Gedanken frei sind und so wie die Emotionen frei sind. Und da gibt es keine Begrenzung. Die Messung der Gehirnströme zeigt uns ja nicht, welche Inhalte gerade als Gedankengut beim Menschen, der gerade unter der Testung steht, wirklich ablaufen. Das kann ja alles Mögliche sein. Vielleicht mag es sein, dass man bestimmte Gedanken wie aggressive Gedanken oder traurige Gedanken als solche in verschiedenen Wellen messen kann und davon ausgehen kann, ja, der war jetzt wütend, der war jetzt traurig. Aber was da inhaltlich hintersteht, das bleibt ja verborgen. Und genau darum geht es aber, in dieses geheime Feld der Gedankenwelt und der Emotionswelt im Detail einzusteigen, denn darin liegen die Lösungen und darin liegt eben die Möglichkeit, sich individuell zu befreien und nicht durch neue Konzepte oder alte Konzepte, die auch mit dem Gehirn zu tun haben, nämlich Vermutungen, Interpretationen, Erfahrungsgut, was einfach über Menschen gestülpt wird, oder Methoden, die das nicht berücksichtigen. Mhm. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe viel Erfahrung, und wenn ich ein Gespräch mit Menschen führe, vis-à-vis, und die erzählen mir was, dann denke ich auch in meinem Gehirn, das könnte das und das und das sein. Aber das sind alles Vermutungen, Interpretationen, und das entspricht meiner Erfahrungswelt, wie was sein könnte. Und dann werde ich immer überrascht, dass mit der psychogenetischen Methode sich das anders darstellt, als ich es vermutet habe. Ja? Als ich es interpretiert habe. Und so ist es, ich sag mal, gang und gäbe in der Psychologie, dass man mit dem, was der Klient sagt, mitgeht. Und ich habe so oft die Erfahrung gemacht, wenn ich anfange, mit der Methode zu arbeiten, und ich erkenne, boah, die Wahrheit dahinter der Information ist was ganz anderes, ja, dann weiß ich, ich hätte den Menschen nicht gut beraten, weil ich wäre einen Holzweg mit ihm gegangen. Den Holzweg, der keine Lösung darstellt, der vielleicht einen kurzen Aha-Effekt hat, aber der nicht etwas eliminiert, was den Klienten stört oder behindert, blockiert oder sorgt.
Also würden Sie sagen, dass es auf den herkömmlichen Weg äußerst schwierig ist, objektiv zu bleiben als Therapeut? Wir wissen ja schon in der Therapie, dass Klienten Ausweichmanöver haben und auch Projektionen haben, um sich bestimmten Thematiken nicht zu stellen und auch den Therapeuten auf den Holzweg führen können. Würden Sie sagen, mit Ihrer Methode sind Sie auf der sicheren Seite der Objektivität?
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass ich ein hohes Maß an Objektivität durch die Methode erfahre. Ich würde nie sagen 100%, das wäre vermessen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ein Gespräch auf der Bewusstseinsebene, was der Klient erzählt, das kommt ja alles aus seinem Bewusstsein, das weiß er ja alles. Das Problem ist ja, was er mir nicht erzählt. Denn das ist relevant, denn diese psychogenetischen Informationen stecken im Unterbewusstsein und die kann der Klient mir ja so gar nicht wiedergeben. Das heißt, wenn ich dann mit ihm arbeite und ich identifiziere mich mit dem neutralen Bewusstsein, dann bedeutet das, dass ich ihm die Informationen seines Mental- und Emotionalkörpers wiedergebe, die aus seiner Herkunft mit in ihm steckt und wirkt. die er aber so mir ja nicht wiedergeben würde, gleichwohl der Klient genau spürt, ja, so ist es. Das heißt, der Klient weiß subtil schon irgendwie, da stimmt was nicht und ich weiß irgendwie nicht warum, wieso, weshalb, aber er würde es mir nicht sagen, er würde es mir auch nicht so als Problem darstellen. Und das ist das Interessante, dass auf der Bewusstseinsebene unsere Probleme nur so weit erklärt werden können, wie wir etwas wissen. Ja? Und genauso ist es mit der Wissenschaft oder mit der Psychologie. Man kann nur so weit gehen, wie man etwas weiß. Aber darüber hinaus gibt es ja immer mehr. Das wissen wir. In der Menschheitsentwicklung geht es immer darum, dass das Wissen sich vergrößert in allen Bereichen des Lebens. Das heißt, mich interessiert, was subtil vom Klienten letztendlich irgendwie gespürt wird, subtil, aber Relevanz hat. Und mich interessiert alles, was er nicht weiß und was ich nicht weiß, was aber für ihn total wichtig ist. Das heißt, er kann mir ganz viel erzählen und ganz ehrlich, vieles interessiert mich gar nicht, was er mir erzählt, weil das ist ja oft nicht relevant. Relevant ist das, was er mir nicht erzählt und was ich nicht weiß. Und in dem Moment, in dem ich das erfahre, dadurch, dass ich eine Identifikation mit dem neutralen Bewusstsein vollziehe und in die Resonanz des Unterbewusstseins des Klienten komme, offenbart sich eben dieses Unbekannte und wir können es ins Bewusstsein transportieren und damit ist es bekannt und wir wissen es, was es ist. Und dann können wir arbeiten und zwar wirklich an der Ursache, an dieser substanziellen Sache, denn Vererbung ist absolut substanziell.
Ja, da würde ich gerne nochmal einhaken. Sie haben jetzt sehr viel über das Unterbewusste gesprochen. Wir wissen ja längst in der Psychologie, dass das Bewusste ja nur die Spitze vom Eisberg ist und dass das Unterbewusstsein eigentlich sehr viel den Menschen ausmacht. Nun, leider hat die Psychologie jetzt nicht so viele Möglichkeiten, da vorzudringen. Das, was mir jetzt so spontan einfällt, ist Traumdeutung beispielsweise. Ist aber auch wieder so eine Interpretationsangelegenheit. Die Psychologie geht aber auch davon aus, dass Unterbewusste durch zum Beispiel Erziehung geprägt wird, durch Erfahrung geprägt wird in der Kindheit, Frühkindheit, aber auch später durch Traumata und ähnliche oder andere Erlebnisse. Sie sagen aber, dass das Unterbewusste sehr stark von Vererbung geprägt ist.
Also es ist sicher so, dass es eine Mischung ist. Denn der Mensch formt sich ja im Laufe seines Lebens, wobei mit Form tut es auf jeden Fall die Vererbung, also die Veranlagung, in welche emotionale und mentale Richtung ich gehe und natürlich auch, welches Erfahrungsgut ich mache. Aber dieses Erfahrungsgut steht auch im Zusammenhang mit dem Erbgut. Das heißt, Prägung ist ja mehr was, was wir verstehen als, wir sind als Kinder geprägt worden. Und das hat absolute Relevanz. Aber diese Prägung steht in Zusammenhang auch mit den Informationen, die eben bei der Zeugung als emotionales und mentales Erbgut weitergegeben wurde. Es ist letztendlich, wenn man erfährt, unter welcher Vererbung man steht, auch absolut nachvollziehbar, wieso es zu dieser Art Prägung gekommen ist.
Ja, das ist wirklich sehr spannend. Also auch sehr weit gedacht, insbesondere eben, dass Prägung von erst von Psychogenetik bestimmt wird. Ne, weil die Mutter ja auch genetisch veranlagt ist, auf das Kind einwirkt und dieses Kind auf diese Prägung auch reagiert, auch durch seine Anlagen. Was könnte es denn für Beispiele geben an Vererbung, an psychogenetischer Vererbung, damit wir vielleicht das ein bisschen plakativ machen?
Mhm.
Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir wissen ja, dass wir unsere Körperlichkeiten vererben, unsere Augenfarbe, Haarfarbe, auch körperliche Konstitution oder auch Erbkrankheiten. Wie verhält sich das mit, wie Sie gesagt haben, den Gedankenmustern und auch Emotionen?
Mhm. Also wir müssen ja erstmal davon ausgehen, dass es im Unterbewusstsein ist, was wirkt. Also die Gedankenwelt, die emotionale Welt, die uns so sein lässt, wie wir sind. Nehmen wir das Beispiel von Eltern oder von Müttern. Ja? Die erleben halt ihre Mütter und erinnern sich, dass ihre Mütter unmöglich waren und die Kinder geschlagen und ständig geschimpft haben und so weiter. Und die nehmen sich ganz fest vor, auf jeden Fall werde ich meine Kinder liebevoll erziehen und werde ich meine Kinder in Geduld und in Toleranz aufwachsen lassen. Und dann sind die Kinder da und plötzlich merken die Mütter, ihnen reißt der Faden so schnell und sie können plötzlich ausrasten, obwohl sie das gar nicht wollen. Und stellen fest, Mist, jetzt werde ich wie meine Mutter. Ja? Und es ist so, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass solche emotionalen und mentalen Veranlagungen wie Automatismen wirken. Ja? Das heißt, man selbst mag zwar feststellen, ich will ja gar nicht so sein als Mutter, aber man kann nicht anders. Und da sieht man auch nochmal, wie stark diese Vererbung ist, weil man oft erlebt, dann ist man wieder ausgeflippt. Ja? Und dann, und was ist das, dass ich so ausflippe? Und das liegt einfach daran, dass man diese Information, zum Beispiel man geht mit Kindern streng um, ne, oder den Kindern muss man die Ohren lang ziehen, einfach auch in sich trägt. Und jeder lebt es dann anders aus. Und in dem Moment, in dem diese Mutter für sich erfährt, unter welchem Einfluss, unter welcher Information sie steht, also wieder mehr weiß, kann sie das ändern. Weil, wenn sie es zum Beispiel von der Mutter geerbt hat, dann hat die Mutter einen Grund, warum sie so die Kinder behandelt. Und sie gibt es ihrer Tochter weiter. Sie gibt ihr sozusagen unbewusst ihre eigene Motivation weiter, so mit Kindern umzugehen. Was nicht die Motivation der Mutter ist, die sich vorgenommen hat, ihre Kinder liebevoll zu erziehen. In dem Moment aber, in dem die Mutter an die Ursache kommt und feststellt, ich habe das von meiner Mutter und nicht nur sagt, ich habe das von meiner Mutter geerbt, das ist ja nur ein Satz, sondern ich habe das von meiner Mutter geerbt, weil meine Mutter das und das und das an Schlussfolgerungen und Ansichten für sich entwickelt hat und so mit Kindern beschlossen hat, umzugehen und auf mich übertragen hat. Das war aber nicht meine Wahl, das war die Wahl meiner Mutter. Und wenn sie weiß, welche Motivation die Mutter hatte, kann sie sich von der Motivation der Mutter lösen. Und das ist das Interessante, weil in dem Moment, wenn sie das los hat, dann kann sie den Automatismus durchbrechen und beenden und loslassen und wirklich zu dem übergehen, was sie sich vorgenommen hat, als Mutter zu sein. Und so ist es natürlich auch, dass man sich vielleicht als Mann erlebt, und das kennt man ja häufig, dass Männer gewalttätig sind, ja, oder aggressiv den Frauen gegenüber. Und irgendwie wollen sie das gar nicht und deshalb kommt es auch immer wieder zu tausend Entschuldigungen und sie sind selber über sich verzweifelt, aber sie kriegen es nicht hin. Und da ist die Frage, welche Information trägt er? Denn das sind Informationen und das sind Mechanismen und Automatismen, die kriegt man aus meiner Sicht nicht mit dem, was man alles weiß, an Methoden, Interpretationen und Vermutungen hin. Oder ich sag mal allgemeingültigen Verhaltensideen, sondern der Mensch braucht immer seine ganz spezielle Lösung, die ganz speziell und einzigartig in seinem emotionalen und mentalen Körper verankert ist durch diese Vererbung. Und wenn dieser Mann zum Beispiel erfährt, dass er nach der Motivation des Großvaters lebt oder der Motivation des Vaters, dann kann er sich von der Motivation trennen und kann für sich ein neues Bewusstsein entwickeln. Das ist nicht meine Motivation. Sorry, aber ich will meine Frau nicht schlagen.
Also das würde bedeuten, dass Sie in der Arbeit mit dem Klienten aufdröseln, welche Vererbung an emotionalen oder Glaubenssätzen oder auch Aufträgen der Familie in dem Klienten vorherrscht, ihn kontrolliert und dem er ausgeliefert ist, die er dann auch gar nicht leben möchte, die ihn in einen Konflikt bringen zu seinen eigentlichen Intentionen, und die lösen sie dann in der Arbeit auf.
Genau, das ist der Weg der Prozessarbeit. Und natürlich kommen auch hier zum Beispiel Schicksalsschläge dazu, ja, also dass Generationen immer wieder Kinder verlieren zum Beispiel, ja, oder dass Generationen immer Männer verlieren oder Frauen verlieren, also alle, oder dass man Besitz verliert, ja, dass man immer wieder neu anfangen muss, ja, also da gibt es auch Komponenten, die das beinhalten in den Körpern, im emotionalen und Mentalkörper. Und natürlich ist es wichtig, nicht nur dem Klienten zu sagen, hey, das hast du als Information und ist doch prima, dass du es weißt. Nee, ich könnte die Arbeit nicht machen, wenn ich nicht einen Weg gefunden hätte, zu sagen, weißt du was, du hast zwar die Information, aber die kannst du loswerden, und das machen wir mit der Prozessarbeit. Ich muss allerdings sagen, dass natürlich der Klient auch seine Verantwortung trägt. Ich bin die Brücke zu seinem eigenen Unterbewusstsein, und ich erarbeite auch mit ihm, was es bedeutet, die Informationen jetzt loszubekommen, aber was es auch bedeutet, mit seinen eigenen Werten, mit seiner eigenen, mit seinem eigenen Beschluss, was er wirklich leben will und wie er sein will, also mit welchen authentischen Informationen er zukünftig dann aber sein Leben ausrichtet und ausrichten muss, damit es auch wirklich Substanz wieder hat, auch für sein Unterbewusstsein. Denn das Unterbewusstsein ist auch bereit, neue Informationen anzunehmen. Nämlich die persönlich authentischen Informationen, die wir erarbeiten.
Also das würde bedeuten, Sie sind in der Lage, in der Arbeit mit dem Klienten das Unterbewusstsein des Klienten neu zu programmieren.
Ich bin in der Lage, das Bewusstsein des Klienten zu schärfen, was seine Motivation, das abzustellen, ganz klar nach oben fährt, und zwar die Ernsthaftigkeit, das abzustellen, und ihn durch den Prozess dorthin zu führen, dass er diese Erbanlagen eliminieren kann und neue Informationen dann ins Unterbewusstsein gibt, die seinem Leben entsprechen, seiner Wahl, ja, seiner Entscheidung, und die nichts damit zu tun haben, dass er die Motivation anderer leben muss.
Also das würde bedeuten ja letztendlich, dass Vererbung jetzt erstmal nicht bedeutet, dass man dem ausgeliefert ist.
Nein, wenn man die Informationen kennt aus dem Emotional- und Mentalkörper, die vererbt wurden, dann ist es auch möglich, das zu verändern, zu eliminieren und Neues, Authentisches hineinzugeben ins Unterbewusstsein, was man sagt, das will ich leben, so will ich sein.
Also für jemanden Außenstehenden, sage ich jetzt mal, es ist schwierig, sich das vorzustellen, wie sie das machen, wie sie das umsetzen. Letztendlich wird es wahrscheinlich daran liegen, dass man bei Vererbung sehr schnell an so einen DNA-Strang denkt und man erstmal die Aussage über den Mental- und Emotionalkörper annehmen muss und anerkennen muss.
Ja, wobei ich... Also wenn man seine eigenen Gedanken anerkennt und seine eigenen Emotionen, ist das ja letztendlich nichts anderes, wie den Emotionalkörper und Mentalkörper anzuerkennen. Und es bedeutet ja auch, was diese Arbeit hier betrifft, aus der Unbeholfenheit der Pflege des Emotional- und Mentalkörpers herauszutreten. Denn die Unbeholfenheit kommt auch aufgrund dessen, was genetisch übertragen wurde, also psychogenetisch. Und Sie sprechen gerade von DNA. Mich interessiert immer alles, was ich nicht weiß. Weil darin liegt einfach in meiner Arbeit der Schlüssel, ja? Weil wenn ich es weiß, kann ich es ändern. Wie wäre es, wenn wir in ein paar Jahren plötzlich erkennen, dass es tatsächlich einen Emotionalkörper und Mentalkörper gibt, den wir nachweisen können? Wir wissen noch nicht, wie das jetzt sein könnte, aber es wird wahrscheinlich so sein. Ja, weil der Mensch will sich weiterentwickeln, will noch tiefgründiger das Leben erforschen und das Menschenbild immer wieder modernisieren. Und so schlicht wollen wir ja gar nicht sein. Wir wollen es ja wissen. Also wenn ich jetzt sage, es gibt einen Emotionalkörper und Mentalkörper, dann bin ich gespannt, wann die Wissenschaft das auf ihre Weise nachweist.
Also ich denke, die Wissenschaft hat sich schon langsam auf den Weg gemacht, indem man zum Beispiel Akupunktur untersucht. Man hat wahrscheinlich noch nicht die entsprechenden Instrumente, aber es gibt ja schon Studien, die zeigen, dass Akupunktur, obwohl man nicht genau weiß, wie es funktioniert, Auswirkungen hat auf den Menschen, auf seine Gesundheit, auch auf seine Psyche. Und auch die Untersuchung von Meditation. Die gibt es ja auch, bei der ja auch Gehirnstrukturen gemessen wurden und dort festgestellt wurde, dass sich die Gehirnströme verändern. Des Weiteren gibt es ja auch noch die Psychosomatik, also dass man auch mittlerweile anerkannt hat, dass auch die Psyche Auswirkungen auf die körperlichen Befindlichkeiten hat, sowohl positiv als auch negativ. Also dass man durch destruktive Gedankenmuster Krankheiten bewirken kann. Umgekehrt auch beispielsweise mit positivem Denken oder Placebos durchaus sehr weite Erfolge gebracht hat, ohne detailliert erklären zu können, wie es funktioniert, sondern nur, dass es funktioniert. Und sie gehen da in die Tiefe und erklären, wie es funktioniert mit ihrer Arbeit und mit der Erklärung der Feinstofflichkeit.
Nicht ja, nur? Und dass es funktioniert.
Genau. Was jetzt vielleicht noch interessant ist und schwierig nachzuvollziehen ist, wie sie die Prozesse vollziehen, wie das funktioniert und ja, also wie sie letztendlich die Analysen, die vererbten Anlagen analysieren, wie sie an die Informationen kommen und dann die Veränderungsprozesse einleiten.
Mhm.
Ohne letztendlich Maschinen.
Genau, alles ohne Maschine. Nur ein Aufnahmegerät steht zur Verfügung, weil wir ja alles dokumentieren. Also es wird alles dokumentiert und es wird deshalb alles dokumentiert, weil die Analysen oft sehr verschachtelte Sätze haben, sehr komplizierte Sätze. Und ich auch sagen muss, das Unterbewusstsein ist erstmal so ziemlich verdichtet. Ja? Also es kommt immer verdichtete Informationen. Und im Laufe der Zeit, wenn also die Analyse, ich sag mal, verschriftlicht ist, gibt es eben so eine Reflexionsphase, wo ich mit dem Klienten diese Informationen, diese verdichteten Informationen des Unterbewusstseins, die der Klient zu dem Zeitpunkt meint schon verstanden zu haben, ausdehne. Ja? Also wie ich in jedem kleinen Absatz steckt einfach eine viel größere Dimension, als man vermutet. Und im weiteren Verlauf kann ich dann durch die Identifikation und durch die Gespräche mit dem Klienten, durch sein Erfahrungsgut, durch seine Reflexion, diese Neuprogrammierung erarbeiten. Das heißt, in dieser Separation separiert er sich von den Motivationen, den Gedanken, Gefühlsketten der Vorfahren und es kommt dazu, dass er in sein Unterbewusstsein eben konsequent authentische, persönliche Informationen hineingibt, also seine Lebensausrichtung, emotional wie mental, für sich auch festlegt. Die sich aber auch interessanterweise oft fast logisch ergibt aus dem, was nicht möglich ist durch die Informationen der Vorfahren und was für ihn dann im Umkehrschluss möglich ist. Und Sie haben gefragt, wie ich an die Informationen komme. Also das ist ja die Grundlage des Prozesses oder die Grundlage eines jeden Gespräches, auch im Erstgespräch. Und da ist es etwas, das hat mich lange Zeit sehr bewegt. Ja. Wie ist es möglich, dass ich so differenziert an die Informationen des Unterbewusstseins des Menschen komme? Und in dem Moment, in dem ich eine Identifikation mache, das heißt, indem ich mich ganz auf den Klienten einstelle, auf seine Resonanz, trete ich in einen geübten Zustand des neutralen Bewusstseins, des sogenannten neutralen Bewusstseins. Das neutrale Bewusstsein weiß nichts, ja, bewertet nicht, vermutet nicht, interpretiert nicht. Und in dem Moment, in dem ich mit dem neutralen Bewusstsein und der Zustimmung des Klienten in seine Identität gehe, kann ich über den Namen und das Geburtsdatum in die Energiekörper hineinfühlen. Das heißt, in die Energiekörper wie Emotionalkörper und Mentalkörper und kann die Informationen, die für ihn relevant sind und die ihm vererbt wurden als Informationen, herausfiltern. Und das passiert durch Sprache, das heißt durch Gewahrsein und neutrales Bewusstsein und ich sag mal Nachfühlen und Nachdenken drücke ich aus, was der Klient eben mir nicht sagen würde, was er bis dato nicht weiß, was aber für ihn wichtig ist, und bringe das zur Sprache, bringe es auf den Tisch, was ihn da vorantreibt. Und das Interessante ist, was mich bewegt hat daran, war, dass ich es selbst ja auch nicht erklären kann in Gänze. Ja, wie funktioniert das? Ja, wie kann das sein, dass du das machst und dass du das kannst und dass du so differenziert analysierst, wie der Klient im Kollektiv seiner Familie steht, welche Botschaften, welche Berufungen und welche Motivationen er lebt, stellvertretend, beziehungsweise wie sein Verhältnis zu seiner Mutter ist und seinem Vater und die Mutter zu ihm und der Vater zu ihm. Und ich habe einen Ansatz gefunden oder eine Idee gefunden, die mich sehr beruhigen würde, nämlich es gibt ja die Spiegelneuronen im Gehirn, die ja auch ja, schon wissenschaftlich erwiesen sind. Und die Spiegelneuronen sind dafür da, dass es Mitgefühl und Empathie dort zu finden ist, also die Fähigkeit, Empathie und Mitgefühl zu empfinden. Und ich glaube, dass meine Spiegelneuronen vielleicht ein bisschen größer sind als von anderen Personen. Und das würde mich auch sehr beruhigen, weil dann hätte auch ich für mich eine Erklärung über das, was ich nicht weiß, hundertprozentig. Und dass ich die Spiegelneuronen bewusst mobilisieren kann, was ja nach Aussagen bisher der Wissenschaft nicht möglich ist, liegt vielleicht daran, dass ich durch diese Bewusstseinsmeditation und durch den geübten Zustand des neutralen Bewusstseins das irgendwie mobilisiere oder abrufe. So könnte ich mir das vorstellen. Ich muss dazu sagen, letztendlich habe ich für mich entschieden und anerkannt, ich lebe ja nur ein Phänomen aus. Also ich lebe ein Phänomen aus, also etwas, was möglich ist, was ich mir selber so gar nicht vorgestellt hätte. Aber es ist möglich und es bringt den Menschen enorm voran. Innerhalb einer kurzen Zeit sogar. Und deshalb habe ich das akzeptiert. Ja, ich habe das so akzeptiert, dass es so ist. Und dass es einfach eine dienliche Sache ist für denjenigen, der es mit mir, der es mit mir wählt zu erarbeiten.
Ja, also Tatsache ist ja, dass Ihre Analysen unglaublich differenziert sind. Also wenn man sich die Fallbeispiele, es gibt ja, Sie haben ja dokumentiert, Dokumentationen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gegeben, also anonymisierte Fallbeispiele. Und wenn man sich die durchliest, sind die tatsächlich sehr differenziert, wo man dann ganz schnell den Eindruck bekommt, das kann man sich gar nicht ausdenken. Und was mir da aufgefallen ist, dass es da auch einige Schnittstellen gibt zu den bereits anerkannten Dingen, die wir schon wissen, ohne diese Gabe von ihnen zu besitzen. Also zum Beispiel können sie in der Analyse Familiengeheimnisse aufdecken, sie können Aufträge, die das Familienkollektiv auf jemanden übertragen hat, aufdecken. Sie können aufdecken, warum, aus welchen Gründen jemand zum Beispiel Symptomträger ist bei bestimmten Krankheitsbildern. Das wissen wir schon alles, dass sowas existiert, das wissen wir ja schon in dem systemischen Ansatz. Und Sie können da in die Tiefe gehen und das aufdecken.
Genau, ich kann sozusagen das, was vorliegt, auf den Tisch bringen. Also was ist der Motor und die Ursache, dass es so ist, wie es ist? Ja, warum bekommen Frauen, die gesund sind, keine Kinder? Gibt es wahrscheinlich eine Motivation im System der Vorfahren, warum es keine weiteren Kinder geben soll? Oder es gibt zwischen den Partnern irgendwas, was wechselseitig stört. Und warum verliere ich immer Geld? Warum habe ich schlechte Beziehungen? Dann kann man sagen, ja, das war Vater und Mutter. Aber das Interessante und das Wichtigste ist immer, welche Motivationen stecken in dieser Person drin? Ja, zum Beispiel weiß die Mutter vielleicht gar nicht, dass die Information in ihr steckt. Kinder sind eine Belastung, lass es lieber. Ne? Also wenn ich mir hätte aussuchen können, Mutter zu werden, hätte ich keine Kinder bekommen. So, das ist die Motivation oder sagen wir mal die Ansicht ihrer Mutter oder ihrer Großmutter.
Also sozusagen unbewusste Glaubenssätze.
Genau, Ansichten, Glaubenssätze, Schlussfolgerungen, so in diesen Ansichten.
Die man vielleicht so jetzt nicht hätte, wenn man jetzt diese nicht geerbt hätte.
Genau, weil sie, die hätte sie ganz bestimmt nicht, weil sie von ihrer Motivation ja aus, beziehungsweise von ihrer Entscheidung aus ja Kinder möchte. Mhm. Ja? Das heißt, es ist sowieso klar, sie würde ja sowieso anders handeln, wenn sie könnte. Ja?
Ja.
Ich oder die Person, die immer schlechte Beziehungen hat, würde ja gerne eine gute Beziehung führen. Aber warum funktioniert es nicht? Wobei ich immer sagen muss, wenn es nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es immer nur der andere ist, der es unmöglich macht, eine Beziehung zu führen. Vielleicht gibt es auch Dinge, die in einem Menschen stecken, die ihm gar nicht bewusst sind, dass er es unmöglich macht, eine Beziehung selber zu führen. Weil er vielleicht eine Information hat, Beziehungen sind kompliziert oder so.
Also würden Sie sagen, Ihre Arbeit erforscht das Unterbewusstsein und die vererbten Anteile dessen?
Ja.
Und wie erleben Sie denn ein erfolgreich abgeschlossenen Prozess? Was haben die Klienten zu erwarten? Man hat ja gar keine Vorstellung davon, wenn man das ja nicht erfahren hat. Wer bin ich dann, also wenn ich jetzt durch meine Anlagen geprägt bin, die ich von Mutter und Vater und anderen Verwandten übertragen bekommen habe und so durchs Leben gehe, weiß ich ja doch gar nicht, wer ich sonst ohne diese Anlagen bin.
Aber Sie wüssten gerne, wie Sie sein möchten.
Also genau, was erwartet mich dann?
Mhm. Also erstmal ist es so, diese ganzen Informationen aus dem mentalen Emotionalkörper sind ja auch eine Gewohnheit im Leben geworden. Ne? Das ist ja auch eine Gewohnheit.
Ja.
Das heißt, den Klienten erwartet, dass er diese negativen Gewohnheiten, also Gedankengewohnheiten, emotionalen Gewohnheiten, unter anderem auch verlassen darf. Und das bedeutet, dass er durch den Prozess diesen Raum und diese Möglichkeit bekommt, sich zu entscheiden, ja, wie soll sich denn meine Gedankenwelt oder mein Lebensgefühl verändern. Und man darf auf jeden Fall eine größere Freiheit, also eine innere größere Freiheit erwarten. Man darf eine große Erleichterung erwarten, weil man plötzlich auch sich selbst verzeihen kann und weiß, warum ich, obwohl ich eine liebevolle Mutter bin, meine Kinder immer noch angeschrien habe. Ja, also dass man sich auch wirklich selber verzeihen kann und vor allem, weil man jetzt weiß, ich krieg's los. Ja, ich kann's loslassen. Das ist nicht meine Motivation. Und viele Klienten haben viel mehr Antrieb, ja. Und es ist sehr interessant, was sie vorher noch nicht so in Angriff genommen haben oder vorher dachten zu sein, kann innerhalb kurzer Zeit verschwinden. Also ich erinnere mich an eine Klientin, die sich als depressiv definiert hatte, ja. Und die eigentlich das ganze Leben wie sich definiert hat als depressiv und auf der Couch immer sitzend, ja. Und durch die Arbeit hat sie erkannt, dass sie gar nicht depressiv ist. Sie ist vielleicht mal melancholisch, aber sie hatte durch diese Herkunft ihre Lebensfreude verloren, ja. Und das ist ein Unterschied. Das ist ja das Ding. Sie hat die Lebensfreude verloren und das ist ein Unterschied zu sagen, ich bin depressiv oder ich habe meine Lebensfreude verloren. Mhm. Weil wenn sie erkennt, dass sie ihre Lebensfreude verloren hat, dann weiß sie, in meiner Selbstverantwortung geht es jetzt darum, dass ich meine Lebensfreude wiederfinde. Und dass sie plötzlich die Kraft hatte und auch die Motivation hatte, tatsächlich von ihrer Couch runterzukommen und plötzlich erkannt hat, tatsächlich, sie ist ja gar nicht depressiv, sie kann ja wirklich mal gucken, was macht ihr Spaß, welche Möglichkeiten hat sie. Und das ist es eben, was passiert. Also nicht nur, dass man mehr über sich weiß und sich besser einordnen kann und sich auch schneller ertappt, hey, jetzt bin ich wieder in meiner Gewohnheit, sondern dass man auch neue Wege geht, dass man Dinge in seinem Leben hinzufügt, Dinge in seinem Leben weglässt und mehr danach schaut, wo trage ich mehr Menschen bei durch meine ausgeglichene Art und durch einen entspannten und harmonisierten Emotional- und Mentalkörper und mache mir auch nicht mehr so viel Stress und bin ich auch nicht mehr so eklig, sondern dass man merkt, man geht auch anders auf Menschen zu, man ist offener, ja, freundlicher, vielleicht auch bodenständiger, integrierter, nicht mehr so aufgedreht, ja, und es hat sich einfach vieles reguliert und vieles harmonisiert. Und gut ist, wenn wir den Prozess machen, der besteht aus 6 Phasen und die erste Phase hinter uns ist, also die Phase der Identifikation, dass bis zur zweiten Phase, im Abstand von 2 Monaten, schon die ersten Veränderungen stattgefunden haben, ohne dass ich mit dem Klienten weitergearbeitet habe. Und das ist toll zu sehen, wie schnell sich auch Menschen verändern können, ja. Und dass, wenn wir den Prozess zwischen 4 und 6 Monaten Zeit geben, das ganz realistisch ist, in dieser Zeit umzusetzen, die Menschen sich manchmal nicht mehr wiedererkennen, wie sie auf der Couch saßen, als sie mit mir das Erstgespräch geführt haben und denken, das war ich, und wollen keinen Tag mehr zurück, wo sie damals im Erstgespräch mit mir gesprochen haben.
Also viele Menschen kommen ja auch zu Ihnen mit einem sehr, sehr starken Leidensdruck. So wie ich das verstanden habe, kommen auch Menschen zu Ihnen auch mit körperlichen Krankheiten, mit körperlichen Symptomen. Wie gehen Sie denn damit um? Was können Sie dazu sagen?
Also erstmal ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn der Klient unabhängig von seinem Körper mit seinem Emotional- und Mentalkörper arbeitet oder sich darauf einlässt, ja, schon eine körperliche Veränderung stattfindet. Ja, und vor allem erstmal eine körperliche Entspannung, wie auch immer diese Entspannung dann ist. Das kann sich zeigen dadurch, dass die Erkrankung sich minimiert, zum Beispiel. Aber wenn das jetzt nicht ausreichen würde, könnte ich natürlich ganz speziell nach der Motivation, also seiner Motivation, also seiner Psychosomatik sozusagen, fragen. Und wie viel Einfluss diese Symptomatisierung davon befeuert wird, was im Emotionalkörper und Mentalkörper als Erbinformation vorliegt. Und wenn er dann weiß, welche Informationen sozusagen seine Krankheit befeuern, kann er natürlich auch diese Informationen wieder separieren und für sich neue Beschlüsse und neue authentische persönliche Informationen in sein Unterbewusstsein geben und seinen Körper damit entlasten. Und es gibt viele Möglichkeiten, in viele Bereiche des Lebens eines Menschen hineinzuschauen. Also sei es in dem Bereich Beziehung und sei es im Bereich Erkrankung oder sei es im Bereich Partnerschaft, weil alles begründet sich aus meiner Sicht aus diesen beiden Körpern mit dem emotionalen Erbgut und dem mentalen natürlich auch.
Ja, das ist ja wirklich sehr spannend. Ich habe jetzt noch eine Frage zu der Identifikation, die sich so bei mir aufgetan hat. Und zwar, als ich die Fallbeispiele gelesen habe, die anonymisierten, ist mir aufgefallen, dass es wirklich sehr differenzierte Aussagen sind. Und ich mich gefragt habe, woher Sie die Gewissheit nehmen, dass die Inhalte stimmen. Woher wissen Sie, dass es nicht eingebildet ist?
Also erstmal habe ich ja gesagt, dass ich mit dem neutralen Bewusstsein in die Identität gehe. Das heißt, ein neutrales Bewusstsein ist ein geübtes Bewusstsein in mir. Keine Interpretation, keine Idee, keine Vermutung, ja, und kein Konstrukt. Und das ist auch ein Anspruch von mir, ne? Der Klient kann mir was konstruieren, aber ich will nichts konstruieren für den Klienten, ja? Das heißt, ich mache die Arbeit vor mir selber nur, wenn ich weiß, dass diese Qualität rauskommt und dem Klienten weiterbringt. Und in dem Moment, in dem ich Dinge ausspreche, geht der Klient mit, in der Regel, weil er sich erkannt fühlt, weil er spürt, da ist was dran. Das habe ich so noch nie gesehen. Das wusste ich nicht. Aber es ist da. Und dass er sozusagen einen Bezug in seinem Leben findet durch diese Aussagen, die nicht nur irgendwelche allgemeingültigen Bezüge sind, denn gerade weil es differenziert ist, ist es ja sehr speziell und nicht übertragbar auf andere Menschen, ist es für mich absolut, ja, das ist für mich dann die Wahrheit, ja.
Also würden Sie sagen, durch Ihre Erklärung in der Identifikation bekommt der Klient endlich die Möglichkeit zu sehen, was er vorher nicht gesehen hat, was ohnehin da war oder ist, und er sich dadurch erkannt fühlt.
Kann man das sagen? Genau, also mal ein Beispiel. Also wenn ein Klient oder eine Klientin war mal bei mir und erzählte, dass sie einfach Schwierigkeiten hat mit ihrem Mann eigentlich war sie eine ganz gute Frau, ja. Sie war eine gute Frau, hat sie gesagt. Und ihr Mann wäre nicht so gut, ne? So. Und sie hat auch jahrelang wirklich daran gearbeitet, ein schlechtes Bild von ihrem Mann zu färben und auch die Kinder von ihm fernzuhalten. Und das Interessante war, dass dieser Prozess außerhalb ihrer Vorstellung gelaufen ist, nämlich insofern, als dass ich ja mit dem neutralen Bewusstsein ohne dieses Wissen, was sie mir erzählt hat, in die Identität gehe. Und dabei stellte sich heraus, dass sie eigentlich eine ziemlich garstige Person ist. Dass sie ständig Vorwürfe macht. Das hat sie mir aber nicht erzählt. Mhm. Ja? Weil sie es so automatisiert hat, das hat sie mir gar nicht erzählt. Ne? Und dass sie eigentlich enttäuscht war von ihrem Vater. Und dass sie und dass der Vater nie für sie da war. Und dass sie diese Enttäuschung praktisch zu ihrem Mann gelenkt hat, weil sie war ja immer von dem enttäuscht. Und der hat sich natürlich zurückgezogen. Das heißt, er war dann auch nicht mehr da. Und das hat sie im, und da war einfach nochmal klar geworden, hey, du bist auf dem Holzweg. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Mann sie wirklich liebt. Und dass dieser Mann sie auf Händen trägt, wenn er könnte. Und das hat sie so berührt, weil sie wusste, dass es war. Ich habe hier ein Irrtum gelebt all die Jahre, dass sie innerhalb von ein paar Tagen mit ihrem Mann ein erstes konstruktives Gespräch hatte. Und ich hatte ihr gesagt, dein Mann wird so froh sein, wenn du auf ihn zukommst. Und die beiden haben tatsächlich hinterher nochmal einen Neuanfang gemacht und die haben eine schöne Zeit gehabt. Und sie konnte, sie war so glücklich, dass sie diese unverschämte Wahrheit von mir erfahren hat, ja, weil es war ja nicht in ihrer Welt, ja, dass ihr Mann ein guter ist. Und sie wäre mir vielleicht auch fast nach Hause gegangen, als sie das erfahren hat. Und das ist eben das Ding, dass ich manchmal die Erfahrung mache, dass der Klient vielleicht eine Abwehrreaktion hat, aber dass dahinter so viel inneres Wissen beim Klienten vorhanden ist, dass er sich berühren lässt, ja, positiv wie negativ. Und dieses Beispiel der Frau war so, dass ich in meiner Position auf jeden Fall keine Angst vor dem Klienten haben darf. Ne? Also egal, was ich im neutralen Bewusstsein sage, ich darf keine Angst vor der Reaktion des Klienten haben. Weil wenn ich Angst vor der Reaktion des Klienten habe, könnte es ja sein, dass ich etwas nicht sage, dass ich ihn schonen will oder dass ich mich manipulieren lasse durch die Angst. Ja, und das ist nicht Sinn der Sache. Und ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht, dass auch durch die Identifikation natürlich Inhalte hochgekommen sind, die dem Klienten erstmal nicht gepasst haben, ja, weil er vielleicht die Mutter auch nicht anerkannt hat oder den Vater nicht anerkannt hat. Und wo er auch nicht gesehen hat, was er bekommen hat, ja, auch Positives, ja. Was aber im Nachhinein, im weiteren Verlauf des Prozesses einfach sehr positiv sich verändert hat. Und ein Beispiel ist auch, dass Menschen, die ihre Eltern nie gekannt haben, ja, also zum Beispiel Väter, die sie nicht gekannt haben, oder Mütter, die die Kinder alleine großgezogen haben und ein negatives Vaterbild erzeugt haben für die Kinder, ja, dass sie oft die Erfahrung machen, hey, mein Vater war gar nicht schlecht und ich habe auch gute Seiten von meinem Vater und die können dann auch ihren Vater mehr annehmen, aber auch inhaltlich annehmen, nicht nur, weil sie sagen, ich hatte einen guten Vater, sondern sie wissen genau, warum war der ein guter Vater, obwohl meine Mutter gesagt hat, der wäre so schlecht gewesen.
Also sie können das dann auch ganz konkret benennen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja interessant. Das ist wirklich hochspannend. Nur werden sie wahrscheinlich auch mit Kritik rechnen müssen, weil man, es ist sehr schwer nachvollziehen, wie sie das umsetzen. Sie haben ja selber gesagt, dass es etwas ist, was nicht erwiesen ist und was schwierig zu erklären ist. Wie gehen sie mit Skeptikern um und wie gehen sie mit der Kritik an ihrer Arbeit um?
Also erstmal hat ja jeder das Recht, etwas nicht gut zu finden und in Frage zu stellen. Und jeder hat das Recht zu kritisieren. Und es ist so, dass ich nicht diesen Weg gehe, um zu kämpfen. Ich will auch keinen Streit mit jemand. Ich will auch keine Konkurrenz mit jemand. Ich will mich auch nicht rechtfertigen und ich will auch nichts beweisen. Und deshalb ist es so, dass ich die Kritik annehme und ernst nehme, aber nicht zum Preis, dass man mich über den Tisch zieht, weil man mich nicht duldet oder die Arbeit nicht duldet, die ich mache. Weil, ganz ehrlich, wenn jemand meine Arbeit nicht duldet, dann kann er mir sagen, Frau Hardenberg, Ihre Arbeit kann ich nicht dulden, ist nicht mein Fall. Dann ist es gut, dann können wir in Freundschaft auseinandergehen, ja? Weil wenn ich nicht in seine Welt passe, muss ich mich ja nicht so umformen, dass ich in seine Welt passe, weil ich passe halt nicht in seine Welt, ja? Und wenn er nicht in meine Welt will und nicht mitgehen will, mit dieser Art Denken, mit dieser Art Menschenwelt, dann ist es auch in Ordnung für mich. Und insofern gehe ich mit der Kritik in gewisser Weise auch dankbar um, wenn es keine belehrende Kritik ist, ja, weil so, beziehungsweise eine Kritik, die mich natürlich auch weiterbringen kann. Und wo man einfach auf Augenhöhe auch im Gespräch ist. Und ja, also ich möchte sagen, das ist einfach die Natur des Lebens, dass man mit Kritik umgehen muss oder mit den Kritikern und mit Menschen, die solche Sachen einfach bewerten, entwerten oder ihre Ansichten haben, von denen man sie auch gar nicht wegbringen kann und will. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Also entweder lässt man es zu und hält es für möglich und sagt, ey, ja, ich will auch mehr wissen, was ich nicht weiß, oder man bleibt da, wo man ist, und dann ist es in Ordnung.
Ja, es ist sehr erstaunlich, denn Sie haben die Psychologie ja jetzt nicht studiert oder gelernt. Das Ganze, was Sie praktizieren und woran Sie arbeiten, haben Sie letztendlich selbst entwickelt, aus eigener Kraft und Ihrem eigenen Wissen heraus.
Genau. Hut ab. So ist es. Also insofern kann ich keine formalen Zertifizierungen, ja, vorweisen, ja, was, ich sag mal, gesellschaftlich, moralisch oder ethisch vielleicht einen Mangel darstellt, ja, und man sich die Frage stellt, ist das richtig oder falsch, gut oder schlecht? Aber genau das ist ja auch das Ding, dass ich ganz stark außerhalb von der Bewertung richtig und falsch, gut und schlecht arbeite. Und warum? Weil ich im neutralen Bewusstsein nie weiß, was kommt. Und es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, ob ich mit jemand arbeite, der gerade eine Frau betrogen hat und ich finde das nicht gut. Ja? Darum geht es nicht. Es geht immer darum, den Menschen anzunehmen, wie er ist, in seiner Gesamtheit, mit seiner Komplexität und für was er nichts kann, nämlich für sein Erbgut, sein emotionales und mentales. Und was sich jeweils zeigt, kann ja für mich persönlich, wenn ich ganz stark bewerten würde, richtig und falsch, gut und schlecht, gleich damit zu tun haben, dass ich den sympathisch finde und den unsympathisch. Aber auch das ist etwas, was ich nicht in Erwägung ziehe, sondern ich will wirklich neutral und offen für alles sein, was er mitbringt in meiner Stunde. Und wenn es Menschen gibt, die mir anders begegnen, was ja die Natur des Menschen in der Regel ist, muss ich das akzeptieren. Aber ich gehöre nicht zu der Liga richtig und falsch, gut und schlecht.
Ja, also Frau Hardenberg, das war jetzt auch ein sehr konstruktives und ausführliches Interview. Und ich danke Ihnen.
Gerne geschehen, gerne. Dann bis bald.
Bis bald.